Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 171. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode habe ich mich mit Elena Andres aus Ruppertsberg in der Pfalz verabredet, um mit ihr über ihre Erfahrungen als Jungwinzerin zu sprechen. Damit setze ich fort, womit ich in den vergangenen Wochen begonnen habe. Eine Podcast-Reihe mit jungen Winzerinnen und Winzern, mit denen ich über ihre Motivation für den Beruf spreche, über ihre Werte und Ideale, genauso wie über ihren Alltag in Weinberg, Keller und dem Verkauf. Mich interessiert, wie die Generation Z so tickt, was sie antreibt, was sie begeistert, und ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht und was sie zu den wichtigen Themen der Weinbranche zu sagen haben. Elena Andres ist gerade in den Betrieb eingestiegen, den ihr Papa, der Michel Andres, in den 90er Jahren als Start-up quasi von der Pike auf aufgebaut hat. Seit ein paar Jahren entstehen unter seiner Regie einige der aufregendsten und ausdrucksstärksten Weine der Mittelart. Nicht zuletzt, weil Michel seine Weinberge mit extrem viel Feingefühl, Intuition und Liebe zur Natur hegt und pflegt. Auch er war einmal hier bei Genuss im Bus zu Gast. Es war die Episode 106. In den Shownotes zur aktuellen Folge werde ich das noch einmal für euch verlinken. Und nun macht's euch gemütlich und lasst euch inspirieren von einer weiteren Episode von Genuss im Bus. Bühne frei für die heutige Protagonistin, Bühne frei für Elena vom biodynamisch geführten Weingut Andres in Ruppertsberg. Los geht's! So, liebe Elena, ich grüße dich ganz herzlich und freue mich, dass du heute hier bei Genuss im Bus zu Gast bist.
Hallo Wolfgang, ich freue mich auch, hier dabei zu sein.
Du lebst und arbeitest in der Pfalz, in der Nähe von Deidesheim. Sag doch mal genau, wo das ist.
Also wir befinden uns hier im schönen Ruppertsberg. Das kennen ganz viele nicht, weil es doch sehr klein ist mit seinen knapp 1000 Einwohnern. Man kann aber fast sagen, es gehört zu Deidesheim. Also es gibt Wege, da ist die Strecke von Deidesheim nach Ruppertsberg vielleicht 200 Meter. Mhm. Also es ist schon sehr, sehr nah. Mhm. Und ja, wir sind umgeben von Rebflächen und Natur. Mhm.
Das ist ja für viele da rund um Deidesheim einer der Hotspots der Pfalz, einer der bekannten Hotspots auch für Riesling. Was ist denn aus deiner Sicht das Besondere dieser deiner Heimatregion im Vergleich vielleicht auch zu anderen Pfälzer Weinbauregionen oder insgesamt im Vergleich zu anderen deutschen Weinbaugebieten?
Also besonders ist hier vor allem, also meiner Meinung nach, dass wir viel kleine Weinberge haben, viel Einzellagen, die auch teilweise bis in den Wald hineinreichen. Da gibt's als Beispiel jetzt mal die Petershöhle oder auch die Mäushöhle, wie wir auch haben im Sortiment und als Lage. Das sind halt auch einfach renaturierte Terrassen, die einfach landwirtschaftlich unheimlich schön aussehen und auch Spaß machen. Dann der Pfälzer Wald hat natürlich einen großen Einfluss. Wenn jetzt auch die Touristen in unsere Region kommen, die haben die Möglichkeit, nicht nur durch die Weinberge zu spazieren, sondern eben auch in den Wald zu gehen.
Also ich war jetzt am Wochenende wieder in der Region, unter anderem auch bei euch. Es ist ja wirklich ein Touristenmagnet, diese Ecke. Also wenn ich da am Sonntag durch Deidesheim gefahren bin oder auch in den Weinbergen da unterwegs war, das waren ja Hundertschaften, oder?
Ja, ja. Also aktuell wird's immer wieder mehr. Also im Winter, so Richtung Januar, Februar, war es ziemlich ruhig. Da war jetzt nicht viel. Das hat man sehr gemerkt. Aber jetzt Richtung Frühjahr, klar, jetzt Hochsaison mit Mandelblütenfest. Da ist natürlich alles voll. Ja. Und dann halt Richtung Sommer auch die Wandertouristen. Und dann, wenn es Richtung Herbst geht, wieder die sich auch für Weinbau und den Herbst an sich interessieren. Da wird's dann auch nochmal voll.
Die Region zählt ja zu so einem Bereich, den man Mittelhart nennt. Was denkst du aus deiner Sicht als Winzerin, was ist da im Vergleich zu anderen deutschen Riesling- oder Weinbaugebieten generell das Besondere dieser Ecke und wie wird es von außen auch wahrgenommen?
Also, wenn man so ein bisschen ins Geografische guckt, der Einfluss vom Pfälzerwald ist schon auf jeden Fall gegeben. Also gerade so die Mäushöhle direkt am Wald, die hat halt einfach einen viel kühleren Einfluss. Also das ist viel kühler da oben, da ist auch relativ früh dann auch Schatten, weil es so in der Kurve liegt. Dann der Wald beeinflusst natürlich auch den Boden. Da haben wir Buntsandstein ganz viel, der da abgetragen wird und verwittert. Und ja.
Und wenn du so auf Messen oder mit Kollegen aus anderen Gebieten unterwegs bist, was ist deren Wertschätzung euch gegenüber? Oder ist der Moselriesling und der Rheingauriesling, sind das die, auf die man hochschaut als Pfälzerin?
Das würde ich nicht mal unbedingt sagen. Also ich finde, die Rieslinge sind jetzt in den Anbaugebieten nicht so sehr vergleichbar. Also es ist halt immer sehr vom Terroir geprägt. Gerade hier in der Pfalz haben wir schon auch nochmal vielleicht eine andere Säurestruktur als jetzt klar in der Mosel. Die haben auch viel Säure und aber es ist halt einfach nochmal ein anderer Eindruck vom Gesamtwein auch. Also man kann jetzt nicht eine Steillage, die auf Schiefer wächst, vergleichen mit einer nicht ganz so steilen Lage hier, die auf Buntsandstein, Löss, Lehm oder einem anderen Boden steht.
Ja, das
Es ist
stimmt.
halt einfach dieses Gesamte, was da mit reinspielt und anders ist.
Und zu den besonderen Merkmalen oder wie man heute auf Neudeutsch sagt, zu den USPs, zu den Alleinstellungsmerkmalen eurer Region zählt sicherlich auch dieser Pfälzer Menschenschlag, ne? Der ja in der ganzen Republik bekannt ist für gutes Essen, für Feiern, für ja, fürs Leben, ne?
Ja, total. Ich finde es immer sehr lustig, wenn so im Ausland auch oder wenn man mitbekommt, was man für Vorurteile so entgegenkommt als deutsche Person. Da wird es immer gesagt, ja, die Deutschen, die können nur arbeiten, die haben immer schlechte Laune und die sind einfach immer gestresst und angespannt. Aber hier in der Pfalz ist es halt das komplette Gegenteil, meiner Meinung nach. Es ist halt einfach, wir sind offen, lebensfroh, haben Spaß. Ich meine, jeder, der da mal auf einem Weinfest unterwegs war, wird es sehen. Und wir gehen, also klar, auf den Weinfesten sind natürlich auch viel Auswärtige oder auch, ja, aus den umliegenden Dörfern. Und wir Einheimischen, also da kommen viele verschiedene Menschen zusammen, aber alle wollen Spaß haben. So alle haben dasselbe Ziel und alle kommen auch eigentlich gut miteinander aus. Man trinkt mal ein, zwei, drei, vier Schorle zusammen und babbelt ein bisschen dumm, auf Pfälzisch gesagt. Und allen geht's gut, alle haben Spaß.
Und da kommt man als junge Winzerin oder als junger Mensch vielleicht überhaupt nicht auf die Idee, die Region zu verlassen, weil es ist einfach doch so kuschelig schön da.
Ja, das stimmt. Also ich gehöre auch zu den Leuten, die es irgendwie gar nicht so in die große, weite Welt sieht.
Verstehe. Elena, lass uns mal einen Blick auf dein Elternhaus werfen. Mich interessiert, wo und wie bist du da groß geworden, sozialisiert worden? Was waren deine Eltern für Menschen?
Ja, meine Eltern waren und sind sehr fürsorgliche Menschen, sehr positive Menschen und legen auch sehr viel Wert auf Natur. Also ich habe als kleines Kind schon sehr viel Natur mitbekommen, sage ich mal. Das hat auch schon mit meinen Großeltern sehr viel zu tun. Die Oma hat einen Riesengarten, in dem ich mich als Kind austoben durfte und alles Mögliche machen durfte. Und der Opa war ja auch schon Winzer. Und wenn ich bei meinen Großeltern war, dann hat der Opa mich dann auch mal mit in die Weinberge genommen. Und ja, so habe ich das schon von sehr klein auf auch mitbekommen. Ja, auch bei meinen Eltern war es nicht großartig anders. Wir hatten schon immer sehr viele Tiere. Ich habe da eigentlich immer alles bekommen, was ich wollte. Also wir hatten schon Wachteln, wir hatten schon Gänse, alles Mögliche, nur weil ich das gesehen habe und dann haben wollte. Und meine Eltern natürlich an Tieren auch sehr viel Spaß haben. Dementsprechend war ich schon als kleines Kind immer viel draußen, viel mit Natur, viel mit Tieren am Werkeln. Und das wird mich auch bis heute geprägt haben.
Also du hattest, wenn du zurückblickst, eine schöne Kindheit.
Absolut. Und da muss ich sowohl meinen Großeltern auch mal als auch meinen Eltern wirklich Dank für aussprechen, dass ich noch so eine Kindheit hatte, die eben von sowas geprägt war. Das ist ja heute nicht mehr so ganz der Fall.
Ich kenne ja deinen Papa, den Michel, ein bisschen besser, die Uli weniger gut, aber auch nur ein bisschen schon. Und ich, mein Eindruck ist, es sind schon auch verschiedene Temperamente, ne? Die zwei.
Ja,
wie würdest
absolut.
Du die beschreiben aus deiner Sicht als Tochter?
Also der Papa ist schon eher der ruhige Pol. Er ist auch eher eine introvertiertere Person. Er ist nicht so laut. Er ist keine laute Person. Und die Mama ist so eher genau das Gegenteil. Die ist immer am Werkeln und immer, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Und die kann auch nicht mal 5 Minuten ruhig sitzen. Die hat immer 1000 Sachen zu tun. Das ist auch jeden Tag dasselbe, wenn sie vom Arbeiten kommt. Selbst wenn der Papa und ich noch am Mittagessen sind. Bevor sie sich da zusetzen würde und mit vom warmen Mittagessen essen würde, nein, dann muss sie erstmal zu den Ziegen, dann muss sie zu den Hühnern, dann muss sie die Katzen füttern. Es ist so, sie kann nicht einfach heimkommen und ruhig sein. Und ja, okay. Also sie ist eher so der, wie soll ich sagen?
Der unruhigere Pol.
Genau, der unruhigere Pol und mein Vater eher der ruhige Pol. Klar können beide auch anders.
Ja, vielleicht ergänzen sie sich auf diese Art ja auch.
Ja, das glaube ich auch. Und ja, ich bin dann irgendwo in der Mitte angesiedelt, schätze ich mal.
Und wenn dann die Uschi mal Platz nimmt und es zu einem gemeinsamen Sit-in am Mittags- oder Abendtisch kommt, wie ist es dann die Stimmung? Über was wird geredet? Wird viel geredet? Gibt es Themen, die immer wieder aufflammen? Ist es Berufliches oder Privates? Wie erinnerst du das?
Also wenn du jetzt meine Mutter fragen würdest, was das nervigste Thema am Tisch ist, dann sagt sie dir sofort Weinbau, bevor du den Satz beendet hast. Also sie ist immer ein bisschen genervt, würde ich fast schon sagen, wenn Papa und ich uns wieder nur um irgendwelche weinbaulichen Themen unterhalten oder irgendwas, was wir jetzt halt gerade aktuell im Kopf haben, was wir gerade machen und dann planen wir halt auch und dann sagt sie halt auch so, nee, stopp. Jetzt reicht's mal.
Ja.
Wir können doch wenigstens beim Essen mal über was anderes reden. So, ihr habt doch jetzt auch mal Pause. Nehmt euch die Pause und wir reden über irgendwas anderes. Und dann ist es auch meistens okay.
Elena, kann ich daraus schließen, dass sie vielleicht auch beruflich was ganz anderes gemacht hat? Dass sie nicht primär im Weingut drin war?
Genau, so ist es. Also die Mama ist Heilpädagogin im integrativen Kindergarten in Leichstadt. Bei der Lebenshilfe.
Okay.
Und sie möchte da auch gar nicht so, was heißt, sie möchte nichts mit dem Weinbau zu tun haben, sie halt einfach ihre anderen Interessen, ihre anderen Schwerpunkte und ja, das ist auch völlig okay so.
Völlig okay, natürlich. Und wenn schon am Tisch immer über Wein gesprochen wurde oder sehr viel, wie war das dann auf euren Urlaubsreisen? Spielt da der Wein auch als Zielort eine Rolle?
Untergeordnet vielleicht schon, aber in Urlaubssituationen war das jetzt nicht im Vordergrund. Also da ging es dann wirklich schon auch eher um andere Sachen. Papa fährt auch einfach unheimlich gern Rad. Also das war immer so ein bisschen wichtig. Und auch wenn man Städteurlaub war, dass man den mit Natur verbinden kann, war auch immer wichtig für ihn. Und ja, also Wein war nicht ganz so im Vordergrund, was wahrscheinlich auch gut war.
Was haben sie dir mit auf den Weg gegeben? Was der Papa vor allem und was die Mama vor allem?
Also der Papa hat mir wahrscheinlich sehr das Gespür für alles mitgegeben. Also das ist mir bei ihm dann irgendwann früh auch aufgefallen, dass er nicht strikt nach irgendeinem Dogma arbeitet oder nach Plan, sondern er macht einfach viel nach Gefühl, nach Gespür. Und das hat er auch schon zu mir gesagt, dass er das denkt, dass es bei mir auch so der Fall ist. Und bei meiner Mutter, ja, die ist eher so ein bisschen die strukturierte Planerin. Und davon werde ich auch was abbekommen haben, hoffe ich. Da habe ich auch das Gefühl. Und auch einfach so ein bisschen dieses auf Zack sein.
Es ist doch irgendwie prima, ne, wenn man auch so unterschiedliche Dinge, wenn man von beiden letztlich ja profitiert.
Auf jeden Fall.
Aber das alles hat nicht zunächst dazu geführt, dass du gesagt hast, na logisch, ich werde Winzerin und übernehme hier irgendwann den Betrieb, sondern du als Winzertochter hast erstmal Abitur gemacht und dann ein Lehramtsstudium begonnen. Wie kam das?
Genau. Meine Mutter würde jetzt auch grinsen. Ja, genau. Ich habe Abitur gemacht und in der Zeit ums Abitur, davor, danach, waren viele Klassenkameraden schon sehr fokussiert auf das, was sie danach machen wollen oder hatten schon einen Plan. Bei mir war das eher genau das Gegenteil. Ich war sehr lange sehr planlos und wusste gar nicht, wohin mit mir. Aber in meinem jugendlichen Leichtsinn und die Pubertät wird damit auch zu tun gehabt haben, habe ich halt immer gesagt, ach, Winzer, das ist das Letzte, was ich machen will. So, nee, was die Eltern machen, das will ich nicht machen. Und ich habe natürlich auch immer gesehen, wie viel Arbeit das ist, wie viel der Papa da wirklich am Arbeiten ist, wann er morgens aus dem Haus geht und wann er abends dann mal wirklich auf die Couch sich setzt. Und dementsprechend hat mich das nie gereizt. Und dann habe ich nach dem Abitur erstmal nichts gemacht, war auf kleinen Reisen. Und dann hat die Mama aber gesagt, so langsam musst du dir doch mal was überlegen. Und dann habe ich gedacht, was könntest du denn machen? Ich dachte, Arbeit mit Kindern so irgendwie, das könnte man sich ja mal überlegen. Hab dann Praktikum gemacht in der Grundschule, in der ich selbst war, in Deidesheim, und dachte, ja, das ist nicht so verkehrt. Und da ich ja vorhin auch schon gesagt habe, dass ich jetzt unbedingt nicht raus muss in die Welt, sondern auch gerne hier bleibe, habe ich dann angefangen, in Landau Lehramt zu studieren, Grundschullehramt. Ich habe aber währenddessen auch in den Semesterferien dann trotzdem in der Weinlese immer gearbeitet, also auch früher schon, weit vorm Lehramt. Aber das war dann halt nicht, weil ich da großes Interesse hatte, sondern wirklich ums
Knete.
Taschengeld. Ja, wie du sagst, einfach auch für die Knete. Und genau, dann habe ich aber, das müsste dann 2020 gewesen sein, da war ich halbes Jahr vor der Bachelorarbeit war das noch, oder Dreivierteljahr. Und dann gab's so einen Moment in der Weinlese, wo ich gemerkt habe, so, irgendwie finde ich das doch gar nicht so blöd, was ich hier gerade mache. Und irgendwie macht's ja auch einen Sinn, dass man das alles mit der Hand abschneidet und nicht mit dem Vollernter liest. Aber was machen wir denn danach mit den Trauben? Was passiert genau im Keller? Und dann bin ich ein paar Tage auch mal nach der eigentlichen Arbeit mitgegangen ins Kälterhaus, im Keller, habe mir das angeschaut und fand es tatsächlich doch interessant. Also es hat irgendwie ganz komisch auf einmal Klick gemacht. Und das habe ich dann auch Wochen später mal dem Papa vorsichtig gesagt. Irgendwie finde ich es nicht so schlecht. Und er hat sich natürlich direkt total gefreut. Hat aber auch gesagt, sei dir sicher. Wart erst mal, wir können ja noch ein bisschen zusammenarbeiten und guckst dir ein paar Sachen an und dann können wir weiterschauen. Dann habe ich gesagt, okay. Der Mama haben wir es ganz lang gar nicht gesagt. Die
Weil
war
es war
dann.
ja so, Elena, dass das, was du da im Lehr also dass die Entscheidung, ein Lehramtsstudium zu beginnen, war ja, sagen wir mal, im Groben gesagt, etwas in Richtung deiner Mama, ne? Dein
Genau, was pädagogisch
ja,
ist.
genau.
Genau, deswegen haben wir uns da lang nicht getraut und dann irgendwann, ich glaube, es ist sogar irgendwie am Mittagstisch mal rausgerutscht. Irgendwie so von wegen, ja, Elena, da musst du aber mal gucken, wann du anfangen willst und was für Ausbildungsstätten da in Frage kommen würden. Und dann ging der Haussegen erstmal schief und Mama war nicht so begeistert und hat gesagt, was das soll. Und vor allem war halt, also dieser Spruch, den sie da losgelassen hat, der ist mir total im Kopf geblieben. Und das war so, sie hat mich angeguckt und hat gesagt, du und Schaffen, das glaubst du ja wohl selbst nicht. Und ich dachte so, okay, fies. Aber hab's auch irgendwo ein bisschen verstanden, wenn ich ehrlich bin. Hm. Beziehungsweise ich wusste selber noch nicht, kann ich das?
Ja, ob du es kannst, ja.
Genau, und ja, habe dann auch noch meinen Bachelor in Lehramt fertig gemacht. Das Gute war aber, weil zu dem Zeitpunkt stand ja schon fest, dann irgendwann auch, dass ich eine Ausbildung zur Winzerin machen möchte. Mhm. Ich hatte als zwei Fächer Germanistik und Geografie. Und ich habe dann meine Bachelorarbeit in Geografie geschrieben, im Bereich Wirtschaftsgeografie, Tourismus. Und konnte dann meine Bachelorarbeit über den Weintourismus in Deidesheim schreiben.
Sehr cool.
Also das war total, also eigentlich denkt man ja, das macht gar keinen Sinn, in einem Grundschullehramt darüber eine Bachelorarbeit zu schreiben. Macht's auch nicht. Also meiner Meinung nach macht überhaupt keinen Sinn. Für mich war es halt perfekt.
Ja, ja.
Genau, dann konnte ich das halt mit gutem Gewissen und mit einem Bereich, der mich noch interessiert, beenden. Und habe dann im Sommer 2021 meine Ausbildung begonnen.
Okay, du hast dich also für eine Ausbildung entschieden und nicht, wie das ja viele machen, für ein Studium, zum Beispiel in Geisenheim. Hast du das damals schon mit ins Kalkül gezogen, erst Ausbildung und dann vielleicht nochmal Geisenheim? Oder dachtest du, oder im Austausch mit dem Papa, Geisenheim muss gar nicht unbedingt sein?
Also für mich war ganz klar, ich werde als erstes eine Ausbildung machen. Eben auch wegen dem, was meine Mutter halt gesagt hatte. Der Faktor mit dem Schaffen, wirklich körperlich. Und ja, dann wollte ich mal die volle Dröhnung erfahren. Und was mich auch so ein bisschen vom Studium abgeschreckt hat, war halt doch die fehlende Praxis. Also klar hat man im Studium, auch im dualen Studium, Praxisanteile, aber das war mir zu dem Zeitpunkt nicht genug. Ich wollte wirklich komplett im Betrieb sein, jeden Schritt mitbekommen, jede Arbeit machen können. Und deswegen habe ich mich dann erst für die Ausbildung entschieden. Für 2 Jahre dann, durchs Abitur
genau.
und durchs Studium konnte ich dann verkürzen und habe gesagt, ich lasse mir das dann einfach noch offen, ob ich danach in Geisenheim oder Neustadt studieren möchte, einen Wirtschafter machen, Techniker, einen Meister und genau.
Ja, das ist total gut nachvollziehbar, wie du zu dieser Entscheidung gekommen bist. Und du hast ja dann dich zunächst mal für so einen absoluten Klassiker, ne, entschieden, für Bassermann Jordan in Deidesheim. Also du musstest wieder nicht sehr weit raus aus deinem Nest. Und die zweite Runde war dann Säckinger, im Grunde genommen ein ganz anderer Betrieb, Aufsteiger, ja, wo viel Bewegung drin ist, wo viel experimentiert wird. Aber lass uns erstmal reden über das erste Jahr Bassermann Jordan, noch bei Uli Mell damals?
Noch bei Uli Mell, ja. Das war auch ein ausschlaggebender Grund.
Okay.
Also der Uli Mell, das ist auch schon ein sehr, sehr langjähriger Freund von meinem Vater. Und er und ich kennen uns halt auch seit meiner Geburt. Also das war einmal so ein Grund, dass man sich schon sehr lange kennt. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein total toller Betrieb. Der ist sehr facettenreich und man kann dort einfach sehr viel mitnehmen. Und ich habe dann auch mit Leuten gesprochen, die ich über Ecken kannte, die dort auch Ausbildung gemacht haben, wie sie es denn so empfunden haben. Und die haben mir das alle wirklich ohne Ausnahme sehr ans Herz gelegt, dorthin zu gehen, weil man da einfach sehr viel an die Hand genommen wird, aber auch nicht der Depp vom Dienst ist, sondern wirklich auch ein bisschen Verantwortung bekommt und selbst arbeiten darf. Und das ist nicht immer so. Also gerade in meiner Berufsschulklasse habe ich das auch mitbekommen, dass manche Betriebe da sehr dagegen waren, dass die Azubis da selbstständig arbeiten dürfen. Aber das hatte ich halt gar nicht. Also ich durfte sehr viel in allen Bereichen selber machen.
Also fachlich sehr divers, ne?
Genau.
An vielen Ecken reingucken können, auch mal selbst was machen können und, wie ich rausgehört habe, auch menschlich dich aufgehoben gefühlt.
Ja, auch menschlich alles wirklich ganz toll. Das ganze Team, das ist ein sehr gemischtes Team, auch so in allen Altersschichten, sage ich mal, aber auch sehr, sehr viel junge Leute, die zum Teil nicht wesentlich älter waren und sind als ich. Und dementsprechend hatte man immer irgendwelche Ansprechpersonen, an die man sich wenden konnte oder auch, wenn es einmal nicht so gut ging an irgendeinem Tag, dann war das gar kein Problem. Da hieß es, ja, komm, geh heim und ruh dich aus und dann kommst du morgen oder auch wieder nicht. Also es war alles sehr, sehr menschlich auch und es hat auch einfach Spaß gemacht. Das sind auch sehr, also vom Charakter sehr, sehr unterschiedliche Leute, aber ich glaube, genau das hat's halt ausgemacht für mich.
Glücksfall,
Ja, absolut.
Aber eine ganz spannende Frage ist natürlich jetzt, Elena, was hast du in diesem Jahr über dich selbst gelernt?
Dass ich eben genau doch das kann, was meine Mutter nicht gedacht hat.
Okay.
Also ich habe gerade bei Wassermann wirklich gelernt zu arbeiten. Und das war auch gerade, die Weinlese war sehr hart in dem Jahr. Also es ging wirklich sehr, sehr lang. Und wir hatten mit verschiedenen Problemen zu kämpfen und mit dem Wetter. Und also wie gesagt, das war halt einfach, es hat sich sehr gezogen. Und dementsprechend war man dann doch sehr kaputt über viele Wochen und auch im Nachhinein noch. Aber ich habe dann auch so rückblickend gedacht, so, nee, ich habe das jetzt gemacht, das hat war super. Ich habe es durchgezogen und es hat mir trotzdem Spaß gemacht, auch wenn es hart war. Und einfach, ja, generell auch andere Arbeiten außerhalb von der Weinlese. Habe ich gemerkt, doch, kann ich.
Und wenn du abends auf der Bettkante gesessen hast, so gegen Ende dieses Jahres, hast du dir sicherlich mal auf die Schulter geklopft.
Ja, das ein oder andere Mal war ich
Ja,
bestimmt
ja,
schon auch ein bisschen stolz auf
ja,
mich.
das kann ich gut verstehen und das gehört dazu.
Ja.
Und dann ging es dann im zweiten Jahr zu Säckinger. Wie kam es dazu oder kannst du die Jungs schon?
Also ich kannte die Jungs schon. Es war aber für mich, für die Ausbildungsbetriebe war so, ich wollte halt einen großen Betrieb, wo ich wirklich viel umfassend lernen kann, halt auch einfach unterschiedliche Weinstile, wie die hergestellt werden und dafür war Bassermann halt einfach super, einfach für das Große und Ganze und um zu sehen, was ist alles möglich und ja, dann war für mich auf jeden Fall klar, der zweite Betrieb wird ein kleinerer, familiärerer Betrieb. Und ja, wie gesagt, ich kannte die Jungs schon und ich habe dann auch beim Papa nochmal drüber geredet. Und genau, dann habe ich einfach mal mit dem Jonas telefoniert und dann hat er gemeint, ja, ey, cool, wir freuen uns, machen wir. Und so kam es dann dazu, dass ich bei denen gelandet bin.
Also bist wieder in der Region geblieben. Zwar, sagen wir mal, vom großen Bild, das jahrelang geherrscht hat, abgestiegen, ne? Vom großen Deidesheim ins Niemandsland von Niederkehr.
Allerdings muss man sagen, dass der Keller und der Außenbetrieb von Bassermann auch in Niederkirchen liegt.
Ja.
Und der Hinterausgang quasi zeigt zu Säckingers. Also letztendlich ist da nur ein Hof zwischendrin. Ganz weggekommen von Bassermann bin ich dann auch nicht. Dementsprechend war es ja, nicht weit
War
entfernt.
kein großer Schritt, wie du meinst, ja.
Nee, nee.
Und wie ging es bei den Säckinger Brüders zu? Was war da das Besondere?
Also auch dieses familiäre einfach. Also das sind ja die drei Brüder, die es zusammen machen. Und dann natürlich auch die Familie mit eingebunden. Also es gab dann auch immer Mittagessen bei der Mutter. Und der Vater hat auch noch teilweise ein bisschen mitgearbeitet. Also es war einfach sehr schön, sehr harmonisch. Und teilweise auch natürlich ein bisschen chaotisch, weil die haben ja nicht so viel Platz im Keller. Aber es war auch immer irgendwie cool, das Chaos zu beherrschen. Also das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, weil
Okay.
wieder alles voll steht, da Ordnung
Ah,
reinzubringen. Und
deine Mama kam da ein bisschen mit ins
genau,
Spiel.
da kam meine Mutter wieder raus. Und genau, also ich habe dort noch mehr freie Hand gelassen bekommen als bei Bassermann. Also noch mehr Verantwortung und eigenverantwortliches Arbeiten. Ich hatte da, war bei Bassermann auch so, aber jetzt gerade bei Säckingers, mein Mit-Azubi, mit dem hatte ich sehr viel Glück. Der war auch sehr fit. Der war dann auch im letzten Lehrjahr und wir waren viel dann auch zu zweit alleine im Weinberg oder sonst bei irgendwelchen Arbeiten im Lager und ja, hat einfach gut harmoniert und uns wurde einfach sehr viel zugetraut auch. Also klar, wir mussten uns am Anfang auch ein bisschen beweisen, denke ich mal, aber dann im Endeffekt durften wir sehr, sehr viel machen. Das hat man auch während der Weinlese dann gemerkt. Da haben die Julia und ich, das war die Praktikantin, dann abends immer nach der eigentlichen Weinlese den Keller geschmissen, mehr oder weniger, und alles verarbeitet, beziehungsweise die Abstiche vom Vortag gemacht. Ja, natürlich haben wir auch mal Fragen gehabt. Aber dann gehst du halt kurz vor zum Chef und fragst, ey, wohin? Und sagt er dahin. Also es waren immer so Kleinigkeiten und die konnten uns eigentlich alleine lassen. Das war kein Problem. Und man hat auch schon gemerkt, dass die da zufrieden mit waren. Also dass es für sie auch angenehmer war, Leute zu haben, die schon Erfahrung haben, die im letzten Lehrjahr sind und nicht Leute, die jetzt gerade frisch angefangen haben, weil es ja doch im Herbst viel Action ist.
Ja, ja. Hat es dich, Elena, auch in puncto Weinsensorik, Verkostungskompetenz ein Stück vorangebracht?
Ja, durchaus. Also wir haben oft viel Sachen probiert, auch gerade im Rahmen der Weinlese tatsächlich. Also die Jungs haben da viel aus aller Welt bestellt an Weinen und abends, wenn dann alles fertig war, sitzt man natürlich auch noch zusammen. Und da haben wir dann auch die ein oder andere kleine Blindverkostung gemacht oder einfach so hieß, komm, geht mal einer in den Kühlschrank und sucht sich irgendwas aus. Und dann wurde halt die Flasche aufgemacht, dann wurde drüber geredet. Also, wie ist es sensorisch? Wo würden wir es einordnen? Wie ist es ausgebaut? Wo ist es angebaut? Also, bei Blindverkostungen dann oder wenn es nicht blind war, wurde halt auch trotzdem genauso viel drüber geredet. Also, es war nicht einfach stupides, wir trinken jetzt Zeug aus aller Welt, sondern es gab einfach auch viel diesen Austausch dann untereinander über das, was man gerade getrunken hat.
Also auch das eine gelungene Station für dich?
Absolut, ja. Also ich bin beiden Betrieben sehr, sehr dankbar und hätte es im Nachhinein nicht besser machen können. Jetzt bei beiden, auch menschlich hat alles super gepasst, hat super Spaß gemacht. Es ist dann doch irgendwie auch freundschaftlicher Umgang, also auch bei beiden Weingütern. Also wie gesagt, gerade im Herbst, die Distanz zwischen den Weingütern ist nicht so groß hinten. Und dann hat man sich auch mal vermischt. Also die Wassermann-Menschen waren bei uns oder wir mal bei denen zum Feierabendbier. Und dann konnte man einfach mal gemeinsam noch ein bisschen quatschen, wie der Tag gelaufen ist oder ja, über andere Dinge.
Da gab es dann Kellerbier.
Da gab es Kellerbier.
Elena, wenn du jetzt mal von diesen zwei Stationen, Bassermann und Säckinger, die Erfahrungen, die Zeit nochmal Revue passieren lässt und dann quasi aus dieser Zeit heraus noch schon mal auf euer Weingut, auf das Weingut Andres in Ruppertsberg guckst. Wie war das? Was fällt dir da ein zu folgenden Stichworten? Leistungen deiner Eltern?
Wenn man es jetzt auf den Betrieb bezieht, ist es ja schon eher mein Vater und da habe ich auch absolut größten Respekt, muss ich echt sagen. Er hat diesen Betrieb alleine aufgebaut. Es ist sein Lebenswerk. Und deswegen, also absolut größten Respekt. Und auch, dass er sich das alles zum Teil ja auch selber beigebracht hat, wie man einen Betrieb richtig führt. Der musste da selber reinwachsen. Und ja, deswegen, also ich habe noch auch Respekt vor Betriebsführung und von den ganzen von der BWL-Seite, sage ich mal, und generell die ganze Bürokratie, die da doch herrscht in unserem Land, was man alles anmelden muss und an was man wirklich alles denken muss. Und da muss ich halt auch einfach noch ein bisschen reinwachsen.
Logisch. Da hast du ja auch noch ein bisschen Zeit, der will ja noch nicht aufhören.
Nee, also der Papa ist ein Typ, der, für den gibt's keine Rente, glaube ich.
Ja, glaube
der
ich
auch. Arbeitet halt auch einfach so gerne. Ja.
Vor allem im Weinberg.
Vor allem im Weinberg. Das habe ich, glaube ich, auch von ihm. So, ich bin ja. am liebsten draußen im Weinberg an sich. Also klar, auch mal im Keller, aber wenn ich es mir aussuchen darf, bin ich am liebsten draußen.
Wie hast du in dieser Zeit, also quasi mit einem Außenblick, die Positionierung eures Betriebs gesehen? Also für was steht dieser Betrieb, was macht ihn aus und wie sehen ihn auch vielleicht andere Winzer?
Es ist auf gar keinen Fall ein 0815-Betrieb. Es ist ja ein sehr kleines Weingut. Wir haben ja nur 7 Hektar und in diese 7 Hektar, da gehört ja auch die Sektbereitung noch mit rein, also Wein, Stillwein ist dann nochmal weniger. Es ist biodynamisch geführt, das machen natürlich hier auch jetzt zum Glück immer mehr Winzer, aber auch noch nicht genug, würde ich mal sagen. Ja, aber wir sind jetzt nicht das freaky Weingut, das die trübsten Naturweine produziert, wie viele hippe Jungwinzer das jetzt auch machen, weil es jetzt gerade einfach Trend ist und finde ich auch cool, sondern wir versuchen schon die Natur Natur sein zu lassen, also an den Weinen so wenig rumzubasteln, wie es irgendwie geht. Also einfach den Wein Wein sein lassen. Und aber trotzdem ist es jetzt nicht so, dass die Weine total freaky sind und schwierig zu trinken, dass man sich da erstmal rantasten muss oder sonst wie. Also ich würde weder sagen freaky noch klassisch. Also es ist irgendwo zwischendrin mit Tendenz doch zu klassisch.
Mit Tendenz zu klassisch, so wie ich sie sehe, vor allen Dingen, wenn man klassisch als nicht das bezeichnet, was in den vergangenen, sagen wir mal, 20, 25 Jahren an Fruchtigkeit und an interventionsreichem Wein produziert worden ist, sondern wenn man klassisch bezeichnet als das, was vielleicht die Großeltern und noch früher im Keller und im Weinberg gemacht haben, dann passt das eher, ne?
Genau. Also vom Wein an sich gehen wir relativ weg von Frucht. Auch bei Bouquet-Sorten sind wir trotzdem da absolut in der trockenen Schiene. Und trotzdem wollen wir mit einer prägnanten, aber angenehmen Säure arbeiten. Also es soll kein Bonbon sein, in das man da reinbeißt, wenn man das ins Glas reinriecht oder trinkt. Sondern es soll der Wein und das Terroir im Vordergrund stehen.
Absolut.
Nicht der Restzucker, der das alles süß und bekömmlich macht, sondern wir wollen schon, dass es knackig bleibt und ja.
Vergleich, Bassermann, sehr modern aufgestellt, im Keller sicherlich Equipment, State of the Art, die Säckingers eher im Keller ein bisschen reduzierter wahrscheinlich mit Technikeinsatz. Wenn du von diesen beiden Betrieben aus mal geguckt hast, und hast gedacht, wie ist das eigentlich jetzt bei uns im Eltern, im Papas Betrieb? Ist der zukunftsfähig oder hat sich da ein gewisser Innovationsstau angehäuft? Wie hast du das damals gesehen?
Also ich würde sagen, wir sind gut aufgestellt. Gerade durch das, dass wir an unseren Weinen, zwar jetzt im Fass liegen oder im Tank, nicht viel technisch machen, sind wir da gar nicht drauf angewiesen, große Investitionen dahingehend zu tätigen. Also klar sind unsere Tanks gekühlt. Das ist ja auch ein bisschen Voraussetzung. Und da ist die Technik natürlich aber auf einem guten Stand. Dann auch so, was Filtration angeht. Also wir haben ja die N-Linie, die gar nicht filtriert ist, und aber die klassischen Burgunder und ein paar Rieslinge werden ja filtriert. Da haben wir einen Kieselgurfilter, ein kleiner, aber der reicht, der ist super. Also haben wir gestern auch den ganzen Tag mitgearbeitet. Reicht absolut. Dann, wenn ich unsere Geräte für den Außenbetrieb anschaue, wir machen ja gar nicht so viel Bodenbearbeitung oder sonst irgendwas. Wir haben uns jetzt einen neuen Traktor gekauft, ja, aber das war jetzt nicht, weil es ganz unbedingt so nötig war, sage ich mal. Nicht, weil der Alte jetzt so alt war, dass es gar nicht mehr ging. Deswegen, also da mache ich mir eigentlich echt gar keine Sorgen. Und auch so die Sachen, die wir halt im Herbst benutzen, mal ein Entrapper, der ist uralt, der tut seinen Zweck, aber ja. Das ist, solange es funktioniert, warum sollen wir es nicht benutzen?
Genau. Also du hattest da überhaupt nicht das Gefühl, da gibt es Probleme. Wenn ich komme, muss ich erstmal die Probleme anpacken und das und den Betrieb so ein bisschen anders aufstellen, sondern im Großen und Ganzen hast du auch von Seckingers oder von Bassermanns da ganz zuversichtlich hingeguckt, wenn du dir gedacht hast, bald bin ich ja da mit im Boot.
Ja, genau. Also würde ich auf jeden Fall so sagen. Aber mein Vater ist jetzt auch nicht der Typ, der irgendwie in der Vergangenheit stehen bleibt, sondern der geht auch schon, der ist trotzdem innovativ. Der geht trotzdem mit dem Trend. Wir haben jetzt zum Beispiel auch für die Sektbereitung so ganz kleine Leseboxen gekauft und Anhänger. Dann musste ein Förderband her, eine zweite Presse. Also dahingehend, er ist selber so,
ja,
dass er schon guckt, dass alles so ist, dass man die Qualität erhalten kann und dass wir nicht rückschrittig werden.
Ja, so habe ich ihn auch kennengelernt. Das ist ein Geist, der immer wieder nach Möglichkeiten sucht, dazu zu lernen. Da fährt er ja auch ins Ausland, guckt sich auch in der Champagne und anderen Regionen an, im Jura natürlich, im Burgund, spricht mit Winzern und saugt sicherlich da auch auf, wenn er meint, da gibt's Ideen, die man vielleicht mal ausprobieren könnte.
Genau, ja.
Elena, dann bist du eingestiegen. Am Tag 1, irgendwann war das ja, da ging's los, da kamst du aus der Ausbildungszeit, aus der Lehrzeit. Mit welchen Ideen, mit welchen Wünschen bist du, du hast ja gesagt gerade, es muss da nicht viel verändern, aber doch hast du ja vielleicht Ideen und Wünsche gehabt, wie du dir den Alltag vorstellst, wie du dir die Zusammenarbeit mit deinem Papa vorstellst. Vielleicht hast du auch, du hast eben gesagt, einen neuen Traktor habt ihr gekauft, doch vielleicht Richtung Equipment die eine oder andere Idee aus dieser Lehrzeit mitgenommen. Gab es da etwas, wo du dich erinnerst, ja, das waren meine Ideen und Wünsche, mit denen ich angetreten bin?
Tatsächlich gab es wenig in die Richtung. Also natürlich hat man aus beiden Betrieben irgendwie Erfahrungen und Techniken mitgenommen, wie man quasi eine Sache auf unterschiedliche Weise handhaben kann. Aber trotzdem hatte ich nicht das Gefühl, dass es bei uns irgendwie zu kompliziert gemacht werden könnte oder ja, also ich hatte gar nicht so krasse Vorstellungen, was ich verändern wollte. Der Traktor war das Einzige und mir werden bestimmt in Zukunft auch nochmal ein paar Sachen einfallen, also bestimmt, aber das wird sich dann zeigen. Also ich war von Anfang an sehr positiv gestimmt, dass wir gut aufgestellt sind, dass mir das so, wie unser Betrieb ist, dass mir das so Spaß macht und dass ich da persönlich gar nicht wirklich was dran ändern möchte. Weder in Sachen Arbeiten oder ja,
Arbeitsteilung, die Zusammenarbeit mit dem Michel passt?
Arbeitsteilung gibt es bei uns quasi gar keine, okay. Noch nicht. Aber da bin ich auch sehr froh drum, weil ich habe mir den Beruf dann letztendlich auch ausgesucht, weil er so vielseitig ist. Und ich glaube, ich hätte es jetzt auch nicht unbedingt gemacht, wenn wir keinen Betrieb daheim hätten, weil es ist ja dann doch oft so, dass du im Keller angestellt bist oder im Außenbetrieb oder im Büro oder da und dort. Und hier habe ich halt einfach alles. Und aktuell mache ich mit Papa auch einfach alles noch zusammen, jeden Bereich. Er führt mich da an alles ran, sei es im Keller, sei es außenbetriebliche Sachen, sei es hier Buchführung und so Geschichten. Also er nimmt mich da schon sehr gut an die Hand und versucht mich da nach und nach ranzuführen. Aber auf lange Sicht gesehen ist es schon klar, dass ich ihm da Sachen auch komplett abnehmen will. Also umso älter er wird, umso ist er froh, wenn ich da ein oder zwei Sachen komplett in meine Hand nehmen kann. Und das wird dann irgendwann in den nächsten Jahren dann auch passieren. Ja. Aber aktuell machen wir alles zusammen.
Okay. Und du bist auch einverstanden und zufrieden, wie das Rebsortenportfolio aufgestellt ist. Die Stilistik der Weine würdest du jetzt auch nicht verändern, oder?
Nee, ich bin da absolut zufrieden mit. Also gerade die N-Linie Die gefällt mir persönlich halt einfach wahnsinnig gut. Das finde ich auch cool, dass er den Schritt gegangen ist. Das hätten jetzt vielleicht viele in seinem Alter nicht gemacht, weil da doch ja einige Betriebe, die man vielleicht kennt oder die man jetzt im Kopf haben, die machen es halt so, wie es schon immer gemacht wurde. Und Papa ist da eher auch in der Weinstilistik eher innovativ. Und deswegen, gerade die N-Linie gefällt mir gut. Das sind halt eben Weine, die im Holz ausgebaut sind, meist im gebrauchten Holz. Die sind keine, also die haben keine Schönung erfahren oder sonst irgendwas. Die sind auch nicht filtriert und werden halt so naturbelassen, wie es geht, abgefüllt. Und so, dafür steht halt auch dieses N. Und ja, die gefallen mir halt sehr gut. Die dürfen ein BSA, einen biologischen Säureabbau noch machen und die werden halt sehr, sehr harmonisch in der Flasche und das sind jetzt auch keine trüben Weine. Die werden sauber abgezogen von der Hefe, die bekommen länger Zeit im Fass und dann kann man die super klar abziehen, ohne die zu filtrieren und die machen halt einfach Spaß.
Die sind im Grunde natural, ja, aber sie schmecken nicht wie Hardcore Naturals und sehen auch nicht so aus.
Ja, genau, so könnte man sagen. Also es ist immer schwierig zu sagen, ist das jetzt Naturwein oder nicht? Weil unter Naturwein stellen wir uns halt doch im Schnitt eher was Trübes, vielleicht auch oft Phenolisches oder Maischevergorenes vor, aber das sind die eben nicht. Aber sie sind trotzdem, an sich würde man schon sagen, es ist ein Naturwein, weil einfach der Wein Wein sein darf.
Ja, für mich
ist einfach ein Naturprodukt.
Ja. Wie hast du bei deinem Start die Positionierung am Markt wahrgenommen? Du bist sicherlich auch mal auf Messen, du hast ja gesehen, was da in der Hinsicht passiert, wie auch andere sich da aufstellen, was sie tun, was die jungen Säckingers vielleicht unternehmen, auch in puncto Social Media, in was auch immer. Ne? Wie hast du das wahrgenommen, wie dein Papa vermarktet und wie da die Situation ist?
Also die Situation am Markt ist gerade aktuell ein bisschen schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Problem, oder was heißt, eigentlich ist es kein Problem. Es ist blöd, es so zu sagen, aber es ist ja so. Wir haben hier gerade an der Mittelhart oder gerade auch in der Verbandsgemeinde sehr viele sehr, sehr gute Betriebe. Es gibt viele Biobetriebe und wir haben zum Teil halt einfach, nicht alle, aber viele haben die gleichen Lagen. Und dann ist es ist kein Konkurrenzgedanke, aber so dieser Markt, wenn er von dem einen, keine Ahnung, Leinhöhle hat, dann braucht das ja vom anderen nicht auch. Sprechen wir jetzt mal von Händlern oder Gastronomen oder sonst irgendwas. Also das ist gerade dieses Jahr irgendwie, ist die Lagen-Riesling-Fraktion ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Aber das liegt vielleicht auch darin, dass die Pfalz immer mehr Chardonnay und Pinot doch auch sehr gut hinbekommt und dass da auch mehr gemacht wird. Aber das ist ein anderes Thema zur eigentlichen Frage zurück. Ich sehe uns eigentlich ganz gut positioniert. Also wir arbeiten sehr gern mit Händlern zusammen, auch mit Endkunden, aber vor allem mit Händlern, weil wir so kein Personal haben, was wir jetzt die ganze Zeit in die Vinothek stellen können, was dann die Kunden bedient.
Und ihr wollt ja beide gerne im Weinberg sein, ne?
Genau. Natürlich, wenn man in der Nähe ist, kann man auch noch mal kurz reinfahren und wenn jemand sich anmeldet. Aber es ist jetzt nicht so, dass jemand dauerhaft da sein kann. Und ja, weil viele Kunden kommen ja halt auch einfach auf den Hof gefahren und hoffen, es ist jemand da. Genau. Deswegen mehr Handel und Gastro. Aber das läuft eigentlich auch ganz gut. Also wir haben da ein paar größere Händler, die dann wiederum die Gastronomie beliefern. Also da wird uns dann auch wieder was abgenommen. Und klar, Lagenrieslinge laufen trotzdem auch immer noch gut. Das ist wieder, ne, also es ist nicht so, dass die keiner will, generell jetzt gerade. Und auch Burgunder sind ja auch immer noch gefragt. Grauburgunder, der Klassiker, geht immer. Trinken sehr, sehr viele, sehr, sehr gerne. Ich würde aber eher fast sagen, so der Kreis, in dem ich mich bewege, gar nicht.
Ja.
Wir gehen da total von weg, aber es wird halt einfach viel getrunken. Und es gibt halt einfach Rebsorten, die immer gehen und die werden auch abgenommen und das ist, sehe ich keine Problematik drin.
Ja, gut. Grauburgunder ist ja auch nicht gleich Grauburgunder, ne? Es gibt diese fast kitschigen Grauburgunder, die so auf Wild-to-Blees gemacht sind, die jedem gefallen sollen. Und genau. Dann gibt es auch andere Grauburgunder. Und euer Grauburgunder aus der N-Linie ist ja eher so die andere Richtung. Und ich kann mich erinnern, dass Stefan Reinhardt den mal in der FAZ besprochen hat als ganz genialen Grauburgunder. Und dann war er in 2 Tagen ausverkauft. Ne?
Ja, so war's. Das war sehr cool tatsächlich. Ja, also der schmeckt mir persönlich auch. Also Grauburgunder ist nicht Grauburgunder, wie du sagst.
Ja.
Und das ist genauso bei Sauvignon Blanc oder bei Muscatella. Es ist bei vielen Sorten so. Es kommt halt einfach auf den Ausbau an. Und viele unserer Kunden schätzen diesen Ausbau, den wir halt betreiben, der nicht everybody's darling ist, den schätzen die sehr hoch.
Von anderen Betrieben habe ich immer wieder mal gehört, wenn die junge Generation dann gekommen ist, wir müssen mehr auf Social Media machen, diese Kanäle wurden von unseren Eltern nicht bespielt. Wie war das bei euch?
Auch so. Also wir hatten lang wenig Social Media. Ich habe dem Papa dann irgendwann mal Facebook eingerichtet. Da hat er sich aber auch lang gegen gesträubt und das war auch eigentlich schon fast wieder, da war die Zeit eigentlich schon fast wieder vorbei.
Okay, ja.
Und mit Instagram, da hat er sich nicht so dran getraut. Da hat er gesagt, nee, da hat er keinen Nerv für, weil du musst ja aktiv sein. Du kannst nicht das einfach, das ist ja kein Selbstläufer. Du musst Bilder hochladen, die ansprechend sind und die Leute ein bisschen halt auch mitnehmen, was du gerade im Weinberg, im Keller oder was auch immer arbeitest. Also einfach so ein bisschen Präsenz zeigen und trotzdem auch authentisch zu bleiben, ist halt auch ein bisschen so eine Schwierigkeit, dass es eben nicht alles so gestellt ist. Und man will sich ja eigentlich schon so präsentieren, wie es ist.
Mhm.
Ja, das hat er sich aber lange alles nicht zugetraut. Und dann
hat
er gesagt, hey, komm, ich mach's. Weil es ist ja auch so ein Ding meiner Generation mit Instagram. Und dann habe ich das übernommen. Wir haben ganz tolle Bilder, auch von den Medienagenten, mit denen wir zusammenarbeiten. Und es war halt auch irgendwie schade, dass die sonst nicht verwendet werden, außer für Broschüre oder mal auf der Website. Und da war das halt auch schön, dass man die da präsentieren konnten. Und da war das halt auch einfach gut, diese Bilder zu haben. Und deswegen, also ich führe diesen Account hauptsächlich. Der Papa ist mittlerweile aber auch so weit, dass er es schafft, da zu bisschen zu interagieren.
Cool.
Ja, guckt er auch selber immer mehr rum und er hat auch gemerkt, ja, eigentlich geht's gar nicht mehr ohne. Und er kann ja genauso oder wir können genauso uns andere Betriebe auf dem Kanal anschauen.
So ist
das. Ist ja nicht nur für uns repräsentativ, sondern wir können auch Infos sammeln. Oder Eindrücke.
Elena, jetzt bist du 2 Jahre im Betrieb, 1,5. Wie lange ist das jetzt?
Noch gar nicht so lang. Ich habe erst im Spätsommer angefangen, also Anfang August.
Okay, nicht mal ein Jahr.
Nee, noch nicht mal ein Jahr.
Okay, nicht mal ein Jahr. Okay, dann darf ich fragen, wie fühlst du dich im Betrieb? Was war top und gab es auch mal, was dir schwer gefallen ist?
Also ich fühle mich sehr, sehr wohl. Ich hatte am Anfang, als ich angefangen habe, noch nicht so ganz die Vorstellung davon, wie es zwischen Papa und mir laufen wird. Also ich konnte mir schon denken, weil wir uns auch einfach gut verstehen, so, dass es da eher weniger Probleme geben wird, ist auch so. Also kann ich so bestätigen. Ich habe ja kurz vor der Weinlese angefangen. Und das ist natürlich so der Hardcore-Test,
ja.
Was das angeht, eben weil es halt auch einfach absolut kein einfacher Herbst war und da schon ab und zu mal die Nerven blank gelegen haben. Aber ich glaube, das war ganz gut für uns, dass es so war, weil wir haben oft gemerkt, dass wir so gegenseitig uns versuchen, ein Ruhepol zu sein.
Cool,
Wenn der
ja.
eine mal irgendwie ein bisschen die Nerven verloren hatte, dann kam der andere und hat mal auf die Schulter geklopft oder mal kurz in den Arm genommen und hat gesagt, ey, es ist alles nicht so wild. Wir tun unser Bestes gerade und das qualitativ wird es trotzdem alles mega super. Da brauchen wir uns keinen Kopf machen. Und ja, haben uns da auch versucht, gegenseitig viel Arbeit abzunehmen oder durch das, dass unser Mitarbeiter da auch noch da war, der fest bei uns angestellt war, konnten wir uns auch viel zu dritt mal abwechseln. Also es konnte jeder abends mal früher abhauen. Er hat mir auch viel Vertrauen entgegengebracht oder hat halt mir auch gezeigt oder selbst auch gemerkt, dass er mir Verantwortung geben kann und er sie dann quasi im Gegenzug abgeben kann. Also er wusste, er kann mich auch alleine mit den Leuten bei der Handlese im Weinberg lassen. Das wird trotzdem kein Problem. Oder
Ja.
er kann mich allein im Keller lassen. Er kann das, das, das und das. Und das hat ihn dann halt auch sehr beruhigt. Und deswegen war es zwischenmenschlich eigentlich bisher immer sehr, sehr gut.
Okay. Ja, gerade so ein herausfordernder Jahrgang birgt Gefahren und
Ja.
das, was du schilderst, das war natürlich auch, hat einen großen Beitrag wahrscheinlich geleistet, um wechselseitig Vertrauen aufzubauen.
Ja, auf jeden Fall. Natürlich ist auch nicht immer alles rosarot, da brauchen wir nicht drum rumreden. Natürlich gibt es auch mal kleinere Zickereien, aber das ist nichts, was man jetzt wirklich ernst nehmen müsste. Das ist dann meistens so eine Sache von, ja, okay, ist irgendeine Kleinigkeit, die ich in den Betrieben vorher anders gelernt habe. Er macht's aber ein bisschen anders. Und dann ist so, hä, was machst du da? Warum machst du das nicht so? Und ich so, hä, weil ich's so gelernt habe. Und dann wird sich vielleicht mal kurz aufgeregt, aber im Endeffekt, so Situationen schaffen ja auch neuen Input. Und deswegen ist es alles halb so wild und wir vertragen uns gut. Macht ja auch Spaß, zusammenzuarbeiten. Und ich denke, der Papa ist da auch schon auch stolz und freut sich, dass sein Lebenswerk weitergeführt wird. Ja, also wir wachsen gut zusammen.
Du gehörst ja nun, Elena, zur sogenannten Generation Z. Und von dieser Generation weiß man ja, dass sie ja nicht nur arbeiten wollen, sondern dass sie auch Lebensqualität beanspruchen. Freizeit, Hobbys, all diese Dinge spielen für eure Generation vielleicht eine doch deutlich größere Rolle als für den Michel, für deinen Papa damals. Du hast ja
Ja, es kann
gesagt, der
sein.
hat das Ding aufgebaut, seine Lebensleistung, und hat da sehr, sehr viel investiert an Zeit, an Gedanken. Und ich denk, kann mir vorstellen, dass du da mit einem anderen Anspruch letztlich rangehst. Meinst du, du kannst das auf Dauer verwirklichen, auch dann mal in einer nicht allzu fernen Zukunft, wenn dein Papa nicht mehr an erster Front dabei ist?
Ja, das ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Also ich gehe da komplett mit dir mit, wenn du sagst, wir sind eher eine Generation, die auch ein bisschen Freizeit haben möchte. Es ist halt, ich kann mich schon so ein bisschen ins gemachte Nest setzen. Es ist alles da, was ich brauche. Ich musste mir nichts selber aufbauen. Ob ich jetzt in, keine Ahnung, ein paar Jahrzehnten vielleicht noch paar Renovierungssachen machen will oder einen anderen Keller oder was weiß der Geier, das sei mal dahingestellt. Aber die Grundvoraussetzung ist halt einfach da. Und der Papa musste sich halt sehr zurücknehmen durch das, dass er sich das alles alleine aufgebaut hat. Und ich habe vielleicht auch schon noch den Anspruch, jetzt gerade aktuell merke ich es halt oft, dass ich nicht so Lust habe, auch mal Überstunden zu machen oder so, jetzt wo ich mir selber sage, es ist gerade nicht nötig. Weil das kann man auch am nächsten Tag fertig machen. Klar, nicht bei jeder Arbeit, aber so manche Sachen, und das versuche ich dann immer Papa auch so ein bisschen beizubringen, aber durch das, dass er halt ein bisschen anders noch gepolt ist, ist das manchmal ein bisschen schwierig. Und für ihn ist es auch ganz schwierig, mal wirklich Feierabend zu machen um 5 Uhr. Und ich versuche immer dann, ihn aber auch so ein bisschen so mitzunehmen und sage, komm, wir sind jetzt fertig, wir brauchen jetzt nicht mehr auf Krampf noch irgendwas machen. Du kannst dich jetzt auch einfach mal hier entspannen oder gehst noch eine Stunde Radfahren oder sonst irgendwas. Also mein Anspruch ist dann auch, wenn nichts mehr zu tun ist, dann muss ich mir auch nichts suchen. Und dann habe ich gern meine Freizeit und gehe in meinen Sport oder treffe mich noch mit Freunden.
Aber er sieht sicherlich, da könnte man noch, ne? Und dann sagt er,
Ja, ja.
Was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen, ne?
Das ist ja auch gut so. Also wenn man einen eigenen Betrieb hat, muss man natürlich auch hinten dran sein und darf Sachen nicht schleifen lassen. Aber ich sehe das halt auch so, wenn es nötig ist, dann ja auf jeden Fall. Aber es muss nicht immer sein. Dann, wenn es nötig ist. Also es ist so eine Frage ein bisschen vom Maß.
Du hast mir ja auch erzählt, dass es da in Deidesheim für dich durchaus auch ein wichtiges Netzwerk gibt. Und das ist ja quasi dann auch nochmal so etwas wie ein Ausgleich zur Arbeit im Weinberg Tag für Tag, dass es da mit dem Rohstoff von dem Johannes Lochner so eine Art Hotspot der Vernetzung gibt, so eine angesagte Location für Tastings und Diskussionen mit Kollegen, also so eine Art Umschlagsplatz, Marktplatz für News und neue Ideen. Was bedeutet dir das?
Der Rohstoff bedeutet für mich Fluch und Segen, sage ich dir ganz ehrlich. Es ist schon absolut der Place to be, aber ich sag auch manchmal ganz salopp, eigentlich könnte der Papa mein Gehalt auch einfach direkt an Johannes überweisen. Weil ich da doch schon eher oft bin und auch schon einiges an Geld gelassen habe. Die haben jetzt seit, also den Laden gibt's schon länger, der war vorher in Wachenheim, aber da war eher Flaschenverkauf und noch nicht, gar nicht mal so, dass man sich da jetzt auch hinsetzen konnte und eine Flasche Wein trinken mit Freunden. Das ist jetzt halt schon so, seit Juni, glaube ich, letzten Jahres. Ja, ich glaube, im Juni war die Eröffnung und ich glaube, es gab fast keine Woche, wo ich nicht mindestens einmal dort war seit Eröffnung. Es ist halt einfach, wie du sagst, so ein kleiner Umschlagsplatz. Du kannst dort auch unheimlich viel lernen. Also das ist ein absolut tolles Sortiment, was Länder, Regionen angeht. Es gibt aber auch Raritäten, die du nicht einfach so kaufen kannst. Auch Sachen mit Jahrgangstiefe, also du kannst auch gereifte Weine probieren und deswegen, also man kann sich sensorisch auf jeden Fall weiterbilden und da auch einfach neue Regionen und alles kennenlernen und auf der anderen Seite ist es halt einfach so ein bisschen der Treffpunkt für die Jungwinzer-Szene und natürlich nicht nur, aber man trifft fast immer irgendeinen Kollegen oder Kollegin, mit der man sich da ein bisschen austauschen kann und dann trinkst du eine Flasche Wein zusammen, unterhältst dich über die Flasche oder unterhältst dich halt auch, was macht ihr gerade und dann kommt wieder jemand rein, den du kennst und es macht schon Spaß. Es ist ein super cooler Laden mit echt coolem Publikum und ja, bin da sehr gerne.
Gibt's da sowas wie im Moment Themen, die besonders umstritten sind, die besonders heiß diskutiert werden?
Es gibt fast immer irgendwelche Themen, die diskutiert werden und ich glaube, das ist oft auch der Fall, wenn ich den Philipp dort treffe, mit dem du ja letztens das Interview hattest. Ja. Also wir finden immer irgendwas, was wir gerade debattieren können und ja, aber so gerade aktuell ist es bei allen eigentlich schon eher ruhiger. Also so betriebliche Sachen sind gerade gar nicht so zu diskutieren. Klar, was sich gerade in der Welt bewegt oder vielleicht auch so Sachen hier mit den Lagenrieslingen. Darüber habe ich mit ein paar Leuten schon gesprochen. Ja.
Und man kommt miteinander auch ins Gespräch, ne? Auch mit, was weiß ich, die Säckingers kennst du ja von deiner Ausbildung. Das ist nicht so, dass da bestimmte Klicken zusammenhängen und man kommt da nicht rein oder wie ist da die Atmosphäre?
Nee, gar nicht. Es mischt sich meistens immer so. Also ich gehe auch oft mit meinen Freunden, die jetzt nicht aus dem Weinbau stammen, dahin. Die finden da auch sehr viel Gefallen an dem Laden, weil halt auch einfach die Atmosphäre so lässig und cool ist. Uns auch einfach Spaß macht, jetzt als mehr oder weniger Laie da Neues zu erfahren, Neues zu trinken oder einfach auch mal, ohne sich einen Kopf zu machen, sich einfach auf ein Glas Wein zu treffen. Aber ja, normalerweise, wenn ich dann andere Leute treffe, Kollegen, natürlich geht man dann mal zu denen rüber in die Gruppe und unterhält sich oder einer kommt her und stellt sich mit an den Tisch und es mischt sich eigentlich immer oder man lernt dann auch wieder über die Kollegen andere Leute kennen, die dann manchmal zum Beispiel mit Händlern da sind und so kommt man halt einfach viel ins Gespräch.
Und guckt über den Tellerrand, auch über den deutschen Tellerrand, was Weinstile betrifft. Da gibt's doch oder da entsteht doch bestimmt auch das Bedürfnis nach Weinreisen in diese Fernländer, oder?
Ja, also der Jojo hat viel aus Frankreich auch. Es gibt schon auch gutes kleines Champagner-Sortiment. Woran ich jetzt gerade denken muss, sind die südafrikanischen Sachen. Da hat er von de Trafford auch ein paar Sachen.
Mhm.
Ich war tatsächlich jetzt gerade in Südafrika vor ein paar Wochen.
Okay.
Und da waren wir eben auch bei dem besagten Weingut, weil ich es von dort kenne. Also weil ich es im Rohstoff kennengelernt habe und weil mir die Sachen sehr gefallen haben, sind wir dann auch dort in den Betrieb und haben uns den angeschaut.
War ich übrigens auch schon. In diesem Betrieb.
Sehr, sehr cool, muss ich echt sagen. Hat mir super gefallen.
Ja, mir auch. Fein, Elena. Letzte Frage. Mit welchen Wünschen, mit welchen Hoffnungen, vielleicht aber auch mit welchen Befürchtungen guckst du in die Zukunft?
Also ich wünsche mir, dass die Zusammenarbeit mit Papa auf Dauer einfach gut funktioniert. Das ist ja nie garantiert, wenn man innerhalb der Familie zusammen mitarbeitet, weil das Verhältnis dann doch ein bisschen oft anders ist, wie wenn du jetzt einfach jemanden hast, der dein Chef ist und der ist dann auch einfach dein Chef. Aber ich sehe dem ganz positiv entgegen. Ich glaube nicht, dass das problematisch sein kann. Ich wünsche mir für einen Papa tatsächlich, dass er ein bisschen von der Arbeitsschiene auch mal runterkommt und einfach auch doch mal ein bisschen Entspannung finden kann.
Er hat sich ein neues Fahrrad gekauft, also da ist schon mal Grundlage.
Der Grundstein ist gelegt. Ich hoffe, er nutzt es auch so oft wie möglich. Ja, ich hoffe, dass ich dann auch, wie gesagt, ein bisschen immer weiter reinwachsen kann und ihm mehr abnehmen kann, um ihm auch die Freizeit ein bisschen zu garantieren. Und dass er dann auch immer mehr Vertrauen in mich schöpft. Und also er lässt mich ja eh schon machen, ne? Also das ist jetzt nicht das Problem. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall auf die weitere Zeit. Ich habe auf jeden Fall viel Respekt noch. Das habe ich ja vorhin schon mal angeschnitten. Aber ich sehe das trotzdem einfach als große Aufgabe, die ich wieder bewältigen kann. So wie der Spruch von der Mama, so schaffen, da sehe ich nicht. So ist es jetzt, einen Betrieb zu führen. Ja, muss ich mir beweisen, dass ich es kann. Und da habe ich auch Lust drauf. Und genau.
Ja, da hast du auch ganz recht, dass du da, sagen wir mal, optimistisch und zuversichtlich in die Zukunft blickst. Zumindest dann, wenn du auf euren Betrieb, auf eure gemeinsame Zusammenarbeit blickst. Wenn man jetzt den Blick schweifen lässt und guckt mal, was sich gesamtgesellschaftlich, weltpolitisch etc. Ökologisch und so tut, dann kann man auch manchmal zu anderen Ergebnissen kommen. Aber es sind ja auch viele Dinge, in denen man nicht unbedingt als Winzerin in Ruppertsberg was ändern kann.
Ja.
Also man darf den Blick nicht verschließen, das weiß ich ja, tust du nicht. Aber um auch im Alltag lebensfähig zu bleiben, ist es vernünftig, dass man auch da die Zuversicht sich holt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also so wie der Papa auch den Betrieb, was das Ökologische angeht, aufgebaut hat, dass er einfach das Ökosystem Weinberg begriffen hat und das an mich weitergeben will. Ich gebe es dann vielleicht dann irgendwann auch wieder an jemanden weiter. Und deswegen bin ich da sehr zuversichtlich.
Elena, ganz herzlichen Dank. Schön, dass du hier heute mit mir dieses Interview geführt hast und bei Genuss im Bus dabei bist oder warst.
Ja, danke auch an dich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das habe ich gemerkt. Hab eine gute Zeit.
Danke, du auch.
Tschüss.
Ciao.
So, ihr Lieben, das war eine weitere Episode meines Podcasts Genuss im Bus. Diesmal mit der ungemein sympathischen Jungwinzerin Elena Andres aus Ruppertsberg in der Pfalz. In 14 Tagen geht es weiter hier im Podcast von Genuss im Bus. Dann mit einem weiteren interessanten und hochmotivierten Jungwinzer. Damit verbunden ist ein Wechsel ins Weinbaugebiet Franken, wo sich abseits der interessierten Öffentlichkeit immer mehr junge Winzerinnen und Winzer auf den Weg gemacht haben, die Rebsorte Silvaner neu zu entdecken und stilistisch neu zu interpretieren. Von dem, was sich da tut, bin ich so begeistert, dass ich in den nächsten Wochen die Protagonisten dieser Bewegung, der Renaissance des Silvaners, hier im Podcast zu Wort kommen lassen möchte. Lasst euch überraschen, wer dabei sein wird und mit wem ich in 14 Tagen starten werde. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.